Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Ja, letzte Woche haben wir schon ausführlich über den Beef zwischen Berobas und Farid Bang gesprochen. Und da haben wir auch erwähnt, dass Farids Signing-Skandal von Berobas geleakt wurde, also gesichtsleak. Der trägt ja normalerweise eine Maske. Und jetzt gab es da eine überraschende Kehrtwende, denn anscheinend hat Skandal Berobas hops genommen. Capital Bra wird von verschiedenen Mafia-Kreisen gejagt. Es gibt jetzt heiße Infos aus den Polizeiakten. Angeblich geht es da um Millionensummen, die Capi abdrücken soll. Und er sollte sogar entführt werden. Und natürlich haben wir auch Musik mit dabei. Als erstes Jazik und Luciano. Die haben schon den zweiten Hit dieses Jahr zusammen gemacht. Und diesmal auch noch Unterstützung von Mixu und MacLeod. Zum ersten Mal im Podcast dabei ist Upsilon. Der hat nämlich sein neues Album frisch rausgebracht und eine Single mit Chani 030 gedroppt. Und Moneyboy hat mal wieder einen Wrap-Up rausgebracht. Was es damit überhaupt auf sich hat, in welchen Jahren ein Wrap-Up schon bisher erschienen ist, das besprechen wir im Podcast. Jetzt ist es soweit, Anfang Oktober, Wrap-Up 2024. Einfach mal das Jahr zusammengefasst, 3 Monate bevor es zu Ende ist. Und zum Abschluss gibt es noch explizite Stories von Anna Maria Fercici. Endlich neue Details zum Sexleben von Bushido und seiner Frau. Also, viel Spaß mit einer neuen Folge Dr. Sommer. Let's go.
Werbung. Was gibt es bitte Nervigeres als einen schlechten Mobilfunkvertrag? Ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich die letzten Monate in einem Vertrag festhing, wo ich sowohl schlechtes Internet hatte, aber auch, wenn mich jemand angerufen hat, ich einfach keine Verbindung hatte und so oft der Anruf abgebrochen ist. Und jetzt habe ich neulich mit Lennart gesprochen und er hat mir einfach von dem gleichen Problem geschildert.
Ja, genau. Ich war jetzt ewig in der Abo-Falle gefangen, also mit total veralteten Konditionen, weil man kennt es irgendwie, man hat vor 2 Jahren einen Vertrag abgeschlossen und einfach nicht so viel schnelles Internet, wie wir das bei Deutschrap Plus brauchen. Wir posten ja andauernd auf Instagram, hier mal schnell ein YouTube-Video anschauen und es ist halt wirklich essentiell wichtig, immer schnelles Internet zu haben.
Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen und jetzt die Frage, warum erzählen wir euch das Ganze? Weil wir eine Lösung gefunden haben, und zwar SimOn Mobile. Da bekommt ihr aktuell 15 GB ab 8,99 Euro. Ich finde, dieser Mobilfunkvertrag ist auch super fair gestaltet. Man kann monatlich kündigen. Ihr könnt auch ganz flexibel auf 20 oder 30 GB aufstocken, wenn ihr mal mehr braucht. Ihr habt Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G, All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling ist natürlich auch mit dabei.
Ja, also von 15 GB ab 8,99 Euro konnte ich in den letzten 2 Jahren nur träumen. Und wir haben sogar noch ein Goodie für euch, wie ihr nochmal monatlich 5 GB on top bekommt. Und zwar mit dem Code DEUTSCHRAP5, alles groß geschrieben, bekommt ihr 5 GB monatlich on top für die ersten 6 Monate. Den Code findet ihr in den Shownotes oder wenn ihr es direkt eingeben wollt, simon.link/deutschrap.
Ja, wir beide sind jetzt schon bei SimOn Mobile. Wir haben schon unsere ersten Wochen testen können. Das war auch super easy mit Rufnummermitnahme, Vertragwechsel und so weiter. Das heißt, wenn ihr auch in einem nervigen, schlechten Vertrag feststeckt, dann ist das jetzt der Impuls. Let's go, nutzt dieses Angebot 15 GB ab 8,99 und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Deutschrap Plus.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und dass diese Folge so herausgekommen ist, wie sie rausgekommen ist, ist ein wahres Wunder, dass es diesen Deutschrap-Plus-Podcast überhaupt noch gibt, weil Lennart hat mir am Wochenende einfach auf die Fresse gehauen. Was war denn da los? Erzähl mal, was du angestellt hast.
Ich weiß von nichts, keine Ahnung. Ich habe das auch gar nicht so wild in Erinnerung wie du, weil in meiner Erinnerung ist es halt so, dass, oder vielleicht um mal alle abzuholen, Sherwin und ich haben uns das allererste Mal jetzt wieder gesehen seit der Festivalsaison, also jetzt auch schon gut lange her gewesen. Und wir waren bei einem Kumpel zu Hause und der hat halt so Box-Equipment und alles drum und dran da, so, ne? Und irgendwie warst du dann halt experimentierfreudig und hast dir da den Helm aufgezogen. Und meintest du nicht sowas, dass von wegen, dass wir jetzt hier fighten und dass ich dir eine verpassen sollte? So habe ich das nämlich in Erinnerung.
Ich dachte, wir machen so ein entspanntes, so ey, mal so aus Spaß eine geben und Lennart holt aus und zieht eine Bombe ohne Ende. Also, hey, das war echt asozial. Aber gut.
Ja, dann lag er da wie Animus auf der Couch. Nein, Spaß.
Ja, also, wir wollen ja keine Gewalt verherrlichen hier in unserem Podcast, aber ja, also ich durfte mich dann auch rächen, Gott sei Dank, jetzt sind wir wieder quitt, aber das war schon heavy. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in die neue Folge. Und weil wir schon mit einem kleinen Beef hier gestartet sind, machen wir doch direkt weiter. Und zwar mit dieser ganzen Geschichte rum um das Camp von Farid Bang und das Camp rund um Berubas/Bösemann.
Yes, ein Beef, der uns ja schon seit Wochen verfolgt. Aber was eben neu ist, ist, dass da der Rapper-Skandal plötzlich involviert ist. Einer, der durch den Newcomer-Contest Icon bekannt geworden ist und dann bei Farid Bang gesigned wurde. Farid Bang jetzt sein Manager. Skandal nämlich. Und der hat bisher noch nie sein Gesicht gezeigt. Der hat nicht wie Sherwin Helm auf, sondern Skimaske so. Man kennt sein Gesicht nicht. Und dann hat auf jeden Fall Berubas ihn letzte Woche geleakt. Das ist auch so kurz vor unserer Podcast-Aufnahme passiert. Wir haben auch darüber berichtet. Und infolgedessen hat dann eben auch Bösemann und Co., die haben das alle in ihrer Story geteilt. Und dann hat sich auch Skandal selbst zu Wort gemeldet und meinte so, ja Leute, ich wurde geleakt. Gibt mir ein paar Tage, was soll ich jetzt machen, so, ne, sagt nicht, ich soll mich nicht aufregen, ist natürlich scheiße, so mäßig vom Wortlaut her, und hat halt gesagt, er braucht ein paar Tage und wird dann antworten. Man hat dann irgendwie auch schon so eine Story gesehen, wie er gesagt hat, ja, hier wird die Antwort gedreht und es war irgendwie so ein Klassenraum oder so. Und war auf jeden Fall ein bisschen Spannung da und plötzlich, hat dann auch nicht lange gedauert, 2 Tage später, ist dann ein 5-minütiges Statement als Video auf YouTube hochgeladen worden, in dem Skandal dann an einem Tisch sitzt und ja, anfängt über diese ganze Angelegenheit zu sprechen und irgendwann währenddessen klopft's an der Tür und Skandal sagt so, ja, was los, wer ist da? Und dann kommt jemand rein und das ist genau die Person, die man von den ganzen Fotos kennt. Also die Person, die angeblich Skandal sein sollte und die Berubas ja mit Gesichtsfotos in seiner Story hatte. Und dann sieht man diese Person und daneben Skandal und Skandal lacht sich den Arsch ab und es kommt raus, dass Skandal selbst diese Fotos von seinem Kumpel an Berubas geschickt hat. Mit einem Fake-Account und er hat dann auch so den Chatverlauf gezeigt mit Berubas und ja, hat so Berubas gebeten, ja, du musst den richtig krass leaken und du musst auf jeden Fall veröffentlichen und Berubas hat irgendwie halt so ein bisschen nachgefragt, so ja, ist er das wirklich und das war's aber eigentlich und so ist diese ganze Geschichte entstanden.
Genau, und dann hat er auch noch aufgezeigt, dass er also dieses ganze Camp rund um Berubas das auch geteilt hat, also Bösemann, Ali Osman und so weiter. Und die Quintessenz daraus war auch so ein bisschen, ey, wenn ihr so wenig Faktencheck macht bei euren Quellen, also wenn euch ein random Instagram-Account schreibt, hey, hier sind die Fotos und dann schreibt Berubas zurück so, ist der das wirklich? Und schreibt so, ja, ja, das ist der wirklich. Und dann veröffentlicht der das so mit all seinen Accounts, ja. Wenn das euer Faktencheck ist für Quellen, dann will ich nicht wissen, wie ihr eure anderen Quellen gecheckt habt, weil es ist ja die ganze Zeit auch mit, ne, Skandals Labelchef Farid Bang, die ganze Zeit diese Eckhard Schmidt Sache im Raum und was auch immer und damit hat er eben eigentlich auf eine sehr smarte Art und Weise der Gegenpartei, also Camp Berubas/Bösemann, so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
Ja, mega. Also wirklich smarte Art und Weise. Man hat, finde ich, jetzt durch dieses Video auch komplett verstanden, wie Skandal da überhaupt reinpasst sozusagen. So, ne? Also man hat so gemerkt, ey, der Humor ist ja absolut gleich wie bei Farid Bang. So auch, als der da an der Tafel steht und dann diese ganzen Namen auflistet. Du hast gerade schon angefangen, ne? Irgendwie dann in der Mitte Bernas, dann davon da weitergezeichnet zu Bösemann, Ali O., dann kommt er zu Cupcakes und dann schreibt er so und weiß so nicht, wie man den Namen schreibt. So. Und eskaliert so komplett, weil 1000-mal das H-Wort verwendet und so weiter. So, keine Ahnung, wie man den überhaupt schreibt. So, ne? Man hat so richtig durch dieses Video gecheckt, wie überhaupt Skandal da so reinpasst. Und ich muss sagen, für mich ist der jetzt auch viel nahbarer. Bisher war der echt einfach so Rapper hinter der Skimaske. Konnte irgendwie, man tut sich ja manchmal sowieso ein bisschen schwer mit so Newcomern, ne? Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es so viele Newcomer gibt, die alle keine Interviews geben, du weißt nicht mal, wie die reden, kennst nur irgendwie so ein paar Songs, die in Playlisten sind. Und ich finde jetzt irgendwie durch diese Sache habe ich so viel mehr ein Bild von ihm. Zwar kein Gesichtsbild, aber so insgesamt so, ne? Also man kann irgendwie die Person viel mehr greifen dadurch.
Ich habe auch so oft während diesem Statement gedacht, so, ey, okay, der ist wirklich wie so ein junger Farid Bang. Der ist so auf dem genau gleichen Level, wie der redet, was der so für Gedankengänge haben muss, dass der solche Moves macht und so. Und irgendwie habe ich auch manchmal so gedacht, so, man weiß ja nicht, wer er ist, man weiß ja eigentlich gar nichts über ihn, aber so, hä, könnte der nicht auch mit Farid verwandt sein? Irgendwie hat der so eine bisschen ähnliche Stimme manchmal. Also
ja, ja, auch beim Lachen, ne?
Und ich meine, was man ja auch sagen muss, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, warum Berobas überhaupt die Fotos von Skandal leakt. Weil das war ja so ein bisschen unfair, kann man sagen, da Farid Bang ja böse Mann komplett außen vor gelassen hat. Also welches Recht hat Berobas dann das Umfeld von Farid Bang mit reinzuziehen? Plus eben dieses Gesichtsliegen. Ich habe letzte Woche noch den Vergleich gemacht mit Crow. Das ist ja wirklich so, ja, das ist ja irgendwie was, womit Crow zum Beispiel Geld verdient, womit Skandal irgendwie Geld verdient. Dieses Mysterium rund um Skandal, wer steckt dahinter und sowas. Den zu leaken ist halt einfach auch so ein wirtschaftlicher Schaden, den er dadurch erleidet. Und jetzt muss man ja sagen, wurde Skandal nicht geleakt, aber Berobas hat trotzdem den Move gemacht. Genauso wie Bösemann und alle drumherum. Was ich damit sagen will, ist, Farid Bang und Skandal haben jetzt jedes Recht, übel asozial zurückzuschießen und haben aber nicht mal einen Schaden davon getragen. Weißt du, was ich meine?
Ja, haben sie eigentlich clever gemacht und damit finde ich auch irgendwie so diesen Beef jetzt quasi beendet, ne? Also Skandal hat auch gesagt, für den ist jetzt die Sache für immer gegessen, der will sich nie wieder zu diesen Leuten äußern. Und irgendwie hat dies jetzt halt so das Banger-Musik-Camp, das damit easy jetzt geschafft, halt, ne, dafür zu sorgen, dass Berobas damit halt auch ein Eigentor geschossen hat und dass jetzt irgendwie dieses Ding, denke ich, auch mal endgültig zu ist. Und man muss ja wirklich so sagen, so, ne, also warum wurde der überhaupt mit reingezogen? Das war so unnötig, das war so berechenbar, dass das eigentlich nur dafür ist, für Berobas, dass Berobas es nur gemacht hat, um Farid Bang zu schaden. Aber es war eigentlich, also, ne, völlig wild, da einfach irgendeinen Newcomer mit reinzuziehen. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber ich, meines Wissens hat Skandal sich da nie groß eingemischt in diese ganze Sache. Das heißt, er hat einfach nichts damit zu tun, außer halt von Farid Bang gemanagt zu werden.
Und weißt du, was ich mir auch irgendwie so die ganze Zeit denke? Du hattest auch letzte Woche schon erzählt, dass anscheinend dieses Camp rund um Berobas so ein bisschen verarscht worden sei, aber das war so eine unbestätigte Story, dass die irgendwie Geld gezahlt hätten für irgendwelche Videos und so und dann aber so hops genommen wurden und so, ne? Ist unbestätigt. Jetzt diese Sache mit Skandal ist bestätigt, hat man ja gesehen, dass die so ein bisschen hops genommen haben. Und irgendwie gibt mir das so Low-Key-Vibes wie so diese Da Vinci-Codes von damals, von Algier. Wer sich nicht daran erinnert, was das überhaupt war, also wirklich, ne, der hat ja jetzt schon seit Ewigkeiten keine Musik mehr gemacht, aber Algier, Düsseldorfer Rapper, übel den wilden Humor auch in seinen Texten, geile Storylines und sowas. Und der ist wirklich der ekelhafteste Beef-Gegner, den man sich nur vorstellen kann. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal mehr, mit welchem Rapper er diesen Beef hatte. Der hatte mehrere davon.
Firus, ja.
Da hat er auch irgendwie so eine Maske genommen, also wirklich nur, was mir gerade so in den Kopf schießt, noch an Erinnerungen daran, so eine Maske genommen und irgendwie wollte die Firus schicken, hat so getan, als ob er irgendwie eine Firma ist oder sowas, die ihm diese Maske sponsern will, ich weiß nicht mehr genau, und hat dann diese Maske genommen und hat die wirklich so im Puff in den Mülleimer gemacht und so rumgeschüttelt und alles, also das war so die schlimmste, also okay, und er hat die dann aufgezogen, so, weißt du, es gab dann so Videos, wie er die Maske aufgesetzt hat und er hat dann wirklich, also komplett Karriere beendet, kann man sagen. Und Algier ist halt übel gut mit Farid Bang, der jetzt gerade so ein bisschen ruhiger wird, ja, also der hat sich jetzt nicht mehr so groß geäußert die letzte Woche und es ist so die mieseste Vermutung und ich weiß, wir haben schon so oft vermutet, dass Algier zurückkommt in so einer Form. Wir haben gesagt, ey, okay, vielleicht beim Shindy-Beef, ey, vielleicht beim Bösemann-Beef, ey, vielleicht beim Berobas-Beef. Aber irgendwie, das fühlt sich an wie so Vorzeichen dafür, so dass dieses Camp rund um Farid Bang sagt, ey, wenn wir die so hops nehmen können die ganze Zeit, Bro, Algier, du musst uns helfen, mach mal einen Da Vinci-Code, weißt du?
Ja, Mann, ey, müsste eigentlich irgendwann mal jemand sich da bei Algier reinhacken, weil ich bin so gespannt, das hieß immer so, dass der so mehrere Da Vinci-Codes noch gegen Rapper so zu Hause rumliegen hat, so ungefähr, weißt du, also so, der war ja viel zu krass unterwegs. Es gab so einen Newcomer, der hieß Tatverdacht, und gegen den hat er auch einen Da Vinci Code gemacht. Das wurde dann irgendwie so voll heftig aufgelöst. Da musste der dann in so eine Shisha-Bar kommen. Da war so Rooster und so übel viele Leute. Und es war so richtig demütigend und alles drum und dran. So, ich glaube, das musste der machen, um sich zu entschuldigen bei Algier, damit dieser Da Vinci Code nicht rauskommt. Und krass. Keine Ahnung. So, ich weiß auch noch, irgendwie kam dann ja sein Album Da Vinci Code. Das ist auch das letzte Mal, wo so richtig Musik von Algier kam. Ich glaube, jetzt auch schon so 5-6 Jahre her. Und da war, glaube ich, sogar in der Box irgendwie sowas drin, dass du in so einen Raum gehen konntest, wo dir Handy und alles abgenommen wird. Und da konntest du dann irgendeinen Da Vinci Code gegen irgendeinen Rapper sehen. Vielleicht sogar gegen Tafa. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also du hast dann wie so eine Member Card und konntest dann, ne, zu irgendeinem gewissen Tag, gewissen Uhrzeit halt dir mit anderen in einem Raum dann diesen Da Vinci Code anschauen. So. Also ja, völlig wild.
Ja, let's see. Also irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich so ein bisschen an, als ob da so ein Da Vinci Code Comeback in der Luft liegt. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema von heute, und zwar Capital Bra und die Mafia, die Clans, die, ja, Drohungen gegen ihn. Wir haben ja auch erst vor kurzem auch hier schon drüber berichtet. Ihr merkt, das sind immer so Storylines, die sich so von Woche zu Woche ziehen. Und zwar ging es da darum, dass das Finanzamt seine Besitztümer versteigert hat. Unter anderem oder ganz prominent eben seine Gold Awards. Das war eben dieser Gold Award für den Song Diamonds mit Summer Jam. Das war der Gold, irgendwie dann so eine dreifach Gold Award und dann auch so ein 13-fach Gold Award. Also so wurde 13 goldene Platten in einem Bilderrahmen hängen. Hierzu, bevor wir zu diesem Mafia-Thema kommen, ne, habe ich übrigens mal jetzt nochmal gecheckt, die finalen Ergebnisse von den Versteigerungen. Es war nämlich übel krank, was da für Preise aufgerufen wurden. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals, als die Sachen von Arafat versteigert wurden, so Bushido-Goldplatten und so ein Kram irgendwie, die waren so bei so, weiß nicht mehr, 5.000 Euro oder 10.000 Euro, glaube ich. Und ich glaube, das Höchste war irgendwie so 16 oder sowas. Und jetzt hier dieser eine Goldplatte mit Summer Jam, 10.100 Euro finaler Preis. Diese dreimal Gold Awards, 50.100 Euro. Und dann diese 13 Gold Awards für 70.200 Euro. Also diese drei Versteigerungen von Capital Bras Eigentum zusammengenommen über 130.000 Euro. Und ich frage mich die ganze Zeit, wer war das, der für 70.000 Euro diese 13er Goldplatte ersteigert hat? Also was für ein Boss-Move, wirklich.
Ja, unfassbar krass einfach. Also wirklich heftig. Vor allem hätte ich gedacht, dass jetzt so Bushido, muss man ja schon sagen, hat einfach so mehr Legendenstatus und hat wahrscheinlich jetzt auch noch so viele Fans, die, keine Ahnung, über 40 sind, vielleicht ein gutes Einkommen auch haben. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Schon so im Leben stehen. Und Kapi, den gibt es so, seine Halbzeit war ja gerade mal erst vor 5-6 Jahren so, ne? Ja. Also irgendwie hätte ich so gedacht, so, dass bei einem Bushido irgendwie so ein kaufkräftigeres Publikum auch ist, um da Geld für auszugeben. Aber vielleicht halt auch, weil sie es jetzt bei Kapi, sind es ja wirklich besondere Dinger auch mit diesem 13-fach Gold und sowas. Also das sind ja wirklich gestörte Awards einfach. Du brauchst ja erstmal ein bisschen Platz auch, um den überhaupt aufhängen zu können. Und bei Bushido waren das ja so Dinge, die waren ja nicht mal auf Bushido ausgestellt, sondern dann auch noch auf Arafat Abu Chaka, so was vielleicht dann auch nochmal so, was auch nochmal so ein bisschen den Reiz sozusagen runternimmt.
Ja, true. Ja, ist auf jeden Fall spannend, irgendwie zu sehen, was da so, ja, für welchen Preis hier diese Platten an den Besitzer wechseln, beziehungsweise eigentlich zwangsversteigert werden. Aber diese Steuerschulden sind nicht Capis einziges Problem, sondern jetzt hat er eben auch noch Probleme mit kriminellen Clans. Und das ist jetzt an die Öffentlichkeit gekommen durch zwei Beiträge von der Bild-Zeitung, genauer gesagt von dem Reporter Axel Lier. Ich habe mal so geschaut, der macht häufig eben so Clan-Stories und sowas. Und der Bild-Zeitung liegen anscheinend Auszüge aus der Vernehmung von Capital Bra durch die Polizei vor. Also in diesen Berichten findet man auch so wirklich so Screenshots, oder wo man sieht, da wurde irgendwie eine Seite von einem Dokument eingescannt, ist so ein bisschen schräg und sowas, ne, irgendwie so. Und diese Informationen liegen anscheinend der Bild-Zeitung vor. Und jetzt die Frage auch, warum hatte Capi denn Probleme mit Clans, ja? Anscheinend sollen sie ihm dabei geholfen haben, sich von seinem alten Plattenlabel zu trennen. Und in dem ersten Bericht, den es gab, ja, da stand dann drin, spätestens seit 2009 sind die Kriminellen hinter ihm her, albanische, libanesische Clans sowie tschetschenische Banden und so. Und ich habe dann erst so gedacht, okay, spätestens seit 2019, so auf welches Label ist das denn bezogen? Weil er war ja zunächst bei Team Kuku und hat dann 2018 bei Bushido unterschrieben. Und im Januar 2019 war ja schon wieder dieser Bruch mit Bushido, wo er dieses Video veröffentlicht hat, von wegen, mein Labelchef arbeitet mit der Polizei zusammen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, an diesem so spätestens seit 2019 sollen sie ihm hinterher sein. Aber dann kam der zweite Bericht raus, der jetzt eben ein bisschen neuer ist. Und da wurde dann erklärt, als Capital Bra 2018 das Musiklabel Team Kuku verließ, gab es Ärger. Es ging um ein vertraglich beschlossenes Album und Tourneeeinnahmen. Doch aus der Sicht des Rappers hatte er seine Verbindlichkeiten erfüllt. Das heißt, das ist der Grund, ne, warum er jetzt diesen Stress mit diesen Clans hat. Also, dass sie ihm anscheinend geholfen haben, damals aus dem Vertrag mit Team Kuku rauszukommen. Und ich lese mir mal eine kleine Passage aus diesem Bericht vor. Ich finde, das gibt irgendwie so ein ganz gutes Bild von der ganzen Geschichte, wie man sich das so vorstellen kann, was da alles abging, weil es ist echt crazy verwirrend. Und zwar wird hier Capital Bra zitiert aus diesen Vernehmungen. Ich kam da nicht aus dem Vertrag raus und plötzlich kamen ganz viele Leute von Großfamilien, die irgendwas an meinem Leben mitbestimmen wollten. Ich kannte die alle gar nicht. In einem Café in Berlin im Bezirk Reinickendorf saßen sein Ex-Manager und die Clan zusammen, verhandelten über seinen Kopf hinweg, über seine Ablöse, Schulden und Zukunft. Dann wird wieder Capital Bra zitiert. Wenn ich nicht spure, besuchen Sie meine Familie, sagte der Rapper in einer Vernehmung. Und weiter unten steht dann nochmal Capital Bra Zitat. Deswegen habe ich mir auch Hilfe von Albanern gesucht. Die waren aber noch schlimmer als die anderen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich von der einen Scheiße in die andere Scheiße geraten bin. Der Rapper resignierte, dann wollte ich gar keine Musik mehr machen, weil ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr herauskomme. Kurz danach wechselte er zum Label Erst guter Junge von Bushido. Im Hintergrund sorgte ein Musikmanager der Familie Ramo für Ruhe im Milieu. Also, ihr merkt schon, es ist alles so ein bisschen verwirrend, super viele Parteien hängen damit drin und es wirkt auf mich so, als ob eben viele so ein Stück vom Kuchen Capital Bra abhaben wollten, als er da aus Team Kuku raus wollte. Und um jetzt die letzte Information noch mit an die Hand zu geben, um wie viel Geld geht es jetzt hier? Auch laut einer Aussage von Capi, da wurde er gefragt, und das ist jetzt dieser eine Punkt, wo wir so einen Screenshot haben aus der Polizeivernehmung, da fragt ihn die Polizei, können Sie sich vorstellen, was für Geld von Seiten der Miris und in welcher Höhe dann von Ihnen gefordert wird? Antwort von Capital Bra, so wie der letzte Stand ist das, was ich gehört habe, einmal eine 500.000 und einmal 5 Millionen. Auf Nachfrage sage ich, dass es ein sehr großer Unterschied ist, aber so habe ich es gehört. Darauf bestehen sie auch, vielleicht auch, weil sie etwas mit den Albanern zu tun hatten. Also alles ein bisschen shady, bisschen wir, ne?
Mhm. Ich glaube, die Ermittler haben sich dann auch gewundert darüber. Ich habe gelesen, dass diese ganzen Verhörungen waren 2019 im Herbst, also zu der Zeit, wo Berlin lebt 2 mit Samra rauskam und wo Capi einfach den geisteskranken Höhenflug halt auch erfolgsmäßig hatte. Also es war einfach ein krasses Jahr dann für ihn, nachdem er von Bushido auch weg war und eigentlich top aufgestellt war halt auch, ne, mit Ashraf Ramo war ja die Person quasi, die ihm dann, glaube ich, den Rücken freigehalten hat und ihn dann auch so ein bisschen vor diesen Clans bewahrt hat. Aber diese ganze Problematik, dass Capi da mit ganz vielen verschiedenen Clans in Berlin Probleme hat, wurde ja auch immer wieder später thematisiert, ne? Also ich kann mich dran erinnern, als dann vor ein paar Jahren nochmal so Stresserei zwischen Capi und Angie war oder KA von Team Kuku dann oft in Livestreams geredet hat, ging es ganz häufig genau um diese Gerüchte, ne? Also, dass Capi irgendwie bei Albaner-Clan war, dann bei Tschetschenen war und so. Also diese ganzen Thematiken einfach. Und ja, ich stelle es mir so vor, 2018 im Sommer wollte Capi halt aus seinem Team Kuku-Vertrag raus und man konnte sich halt irgendwie nicht einigen und dann hat sich Capi halt Hilfe gesucht. Und aus Capis Sicht irgendwie jetzt so, dass halt, ne, alle wollten plötzlich was von ihm oder haben da natürlich dann auch gesehen, okay, der Typ ist im Mega-Hype, der geht auf Platz 1, natürlich helfen wir dem. Andererseits wahrscheinlich aus Sicht von vielen von den Leuten auch so, ja, der hat uns das versprochen, wenn wir mit ihm zusammen das und das machen, ne, dann kriegen wir dies ab und das ab, so, ne, also wahrscheinlich gibt es da irgendwo zwei Seiten und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte.
Ja, vor allem so groß ist Berlin dann irgendwie auch wieder nicht, vor allem nicht die Kreise, in denen sich Kapi wahrscheinlich bewegt hat, bevor er so berühmt wurde, also als er dann noch so Anfangszeit Team Kuku und alles war und man kennt sich halt, ja, und bestimmt hat er hier und da mal von irgendwas profitiert oder so und dann bei diesem Hype, da will ja jeder mitspielen, ich glaube auch so aus Großfamiliensicht, das ist so Bushido 2.0, da will man dabei sein, weißt du so. Und auch wenn ich mir diese Sache mit Ashraf Ramo nochmal so überlege, also ne, für die, die das jetzt irgendwie nicht so krass verfolgt haben, das war wie gesagt die Person aus dem Ramo-Clan, die dann an Kapis Seite war nach dem Bruch mit Bushido. Und ich erinnere mich noch daran, dass Kapi wirklich so richtige Love-Stories für Ashraf immer gepostet hat mit so, mein bester Bruder, der beste Mann in Berlin und so. Erinnerst du dich noch daran? Also so wirklich irgendwie auch so Geschenke gemacht hat und weiß nicht was, ne, weil irgendwie, ich fand auch dieser Ashraf Ramo war immer so eine Figur, der hat so kein eigenes Instagram, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber sieht auch so ein bisschen so, der ist jetzt nicht so Arafat-Typ, sondern der sieht so ein bisschen modelmäßig auch aus irgendwie und war wie so ein Phantom die ganze Zeit und Kapi hat den halt so gepusht, ne, der war halt so voll damit drin. Und man weiß halt, dass der wirklich was zu sagen hat. Der ist wirklich so Unterweltboss irgendwie. Und dann war dieser Bruch wiederum so mit Kapi und allen, ja. Und dann war Ashraf Ramo, der ist eben sehr, sehr close noch mit Massiv, dem Rapper. Und mit dem auch schon die ganze Zeit und auch nach wie vor und sowas, Massiv und der, die haben sich irgendwie gegenseitig Autos geschenkt. Ich glaube, Ashraf hat Massiv mal irgend so einen Sportwagen geschenkt und Massiv ihm wieder was zurück und sowas. Und Massiv hat ja dann auch krass gegen Kapi geshootet und ist mit Ashraf cool und sowas, ja. Das heißt, so was ich damit sagen will, ich glaube wirklich, also Kapi hat ernsthafte Probleme in Berlin und irgendwie wirkt das auf mich gerade wie so eine Bushido 2.0 Story. Also wenn ich Kapi wäre, ich würde auch Familie nehmen und nach Dubai auswandern. Also so, weißt du, jetzt muss man sich mal noch geben, um diese Story zu Ende zu erzählen hier mit diesen ganzen Sachen, ja. Dieses Verfahren, worüber wir gerade sprechen, warum Kapi überhaupt da bei der Polizei war, das wurde übrigens eingestellt, weil die Behörden Kapi nicht mehr erreicht haben. Heißt, sag es zu, was diese Geschichte angeht. Aber wenn ihr euch jetzt nochmal daran erinnert, was vor ein paar Monaten erst passiert ist, da wurde das Auto von Capital Bras Frau angezündet, wo die wohnen, direkt vor deren Wohnhaus. Also ich glaube, der Gute steckt schon ziemlich tief in der Scheiße. Und deswegen, ja, sehe ich da irgendwie so ein bisschen Bushido 2.0-Story gerade.
Ja, safe. Und da ging es ja auch genau darum. Also das ist, ne, dass da kamen ja wieder die Gerüchte auf, dass das ein Racheakt ist, dass das jetzt nicht irgendwie so ein dummer Scherz oder sowas war, sondern dass wirklich halt von Großfamilien irgendwie geplant war. Und ja, deswegen, also wie du sagst, es ist ja auch wirklich eigentlich so genau diese Tragik so dabei, plus in einer ganz kürzeren Abfolge so, ne, genauso ja. Wie früher Bushido K1 damals gedisst hat und ihn dann Jahre später das gleiche Schicksal sozusagen eingeholt hat mit Polizeischutz und dann natürlich noch viel krasser. Bei Kapi war es ja auch so, ne, wenn wir uns jetzt wirklich an diese zeitlichen Daten erinnern, Januar 2019 Bushido verlassen mit der Aussage, der arbeitet mit der Polizei zusammen, um dann im Oktober 2019 bei der Polizei zu sitzen und eben auch gewissermaßen auszusagen und zu sagen so, hey, das und das und das ist passiert. Aber ich glaube, Kapi hat halt im Kopf auch noch dieses Ding drin, so, ey, ich bin Straße, ich bin wirklich Straße. Kapi ist ja auch im Vergleich zu Bushido wirklich Straße, so, ne, der kommt ja wirklich vom Block und so und hat, glaube ich, echt Scheiße gefressen, so. Und man muss aber auch irgendwo sagen, ist es dann noch Gesundheit, so Polizeischutz zu verweigern oder lieber sich nicht mehr zu melden und dann halt diese Gefahr aufzunehmen, irgendwie, dass dann plötzlich Anschläge auf deine Familie verübt werden.
Deswegen wahrscheinlich auch diese Aussage mit irgendwie, ne, also er hatte schon diesen ganzen Stress, auch was du im Intro gesagt hast, irgendwie, dass die ihn entführen wollten oder tausendmal gedroht haben und so. Und dann kommt Kappen mit der Aussage, deswegen habe ich mir auch Hilfe von Albanern gesucht, die waren aber noch schlimmer als die anderen. Also so, weißt du, anstatt zur Polizei zu gehen, hat er dann diesen Weg gewählt.
Ja, stimmt, die Schlagzeile gab es nämlich auch noch mit der Entführung. Also, dass es hieß, dass Kapi dann irgendwie halt, oder dass so die Vermutung dann in einem von diesen Polizeiberichten dann aufgetaucht ist, dass halt Kapi auch entführt werden sollte oder ihm halt so gedroht wird, ne, dass halt Schlimmeres passieren kann, wenn er nicht kooperiert und wenn er nicht diese Schulden bezahlt, die da im Raum stehen. Und Ja, schon krass. Also schon krass, dass auch zum Beispiel, ne, wieder Bushido-Vergleich, Ashraf Ramo hat ja mit Bushido zusammengearbeitet. Da hatte der gar nichts mit Kapi oder so zu tun. Das war ja wirklich Bushido frisch von Arafat getrennt und der hatte dann immer Ashraf Ramo mit sich. Und dann ging halt dieses Ding los, ne, EGJ, Bushido, Samra war die neue Aufstellung, nur noch die beide, Ashraf Ramo, Kapi hergeholt und Ashraf Ramo hat dann auch dafür gesorgt, dass Kapi sich so einfach von Bushido trennen konnte und dass Samra da auch raus ist. Der hat das dann halt auch so irgendwie geregelt und gesagt, komm, jetzt lass die jungen Künstler, ne, so, ich weiß, die haben Verträge bei dir und so, aber lass die doch einfach gehen, so. Also das hat mal Bushido gesagt, ne, dass Ashraf Ramo da ganz viel mitgeholfen hat, die Sachen halt so, ja, einigermaßen menschlich sozusagen zu regeln und nicht mit jahrelangem Anwaltsstreit, weil Kapi und Samra waren ja eigentlich vertraglich gebunden. Also, ziemlich wilde Schlagzeilen davon. Kapi, frag mich auch ein bisschen, warum das jetzt gerade so auftaucht, so, ne, diese mehreren Bildberichte und so von diesen Polizeivernehmungen von vor 5 Jahren. Aber werden wir wahrscheinlich dann auch wieder mal ein paar Wochen oder Monaten darüber berichten. Und jetzt kommen wir aber mal zu ein bisschen Musik und zwar Mix und MacLeod haben dieses Jahr noch gar nicht so viel irgendwie produziert oder zumindest, dass man die auch als Produzentenduo, als Artist so angegeben hat bei Spotify, habe ich mal geschaut, können wir gleich ein bisschen drüber reden. Und die sind nämlich jetzt für die neue Single von Luciano und Jazik verantwortlich und die haben dieses Jahr aber schon mal zusammengearbeitet und den Song Starboy rausgehauen und jetzt die Folgenummer Playboy Bunnies, auch krass irgendwie, zwei Artist von der Größe in so einem kurzen Zeitraum Singles am raushauen, aber ich würde sagen, wir hören mal rein und dann können wir auch einen Vergleich ziehen.
Baby, ich bin anders als dein Ex, anders als der Chirp. Komm von unten aus dem Dreck und heute guck ich aus dem Jets. Alle Millis für den Tisch, 20 Ladies sind mit mir. Alle Logo fokussiert und ja, sie wollen nicht zu dir. I'm young and black with money, ey. 3 Bad Girls in mein Kalinen. Lippen sind süß und ich schenke meine Kali, ey. Wer Abenteuer, denn die Baddies brauchen Qualität. Also mach ich mein Batman-Ting. Baby, give me something. Beauty wie Ashanti, sie gibt mir dort die Dancing. Lass mich dich dann verwöhnen im Hotel.
Yes, Jazik, Luciano und Mixu MacLeod mit Playboy Bunnies und für Jazik echt ein mega erfolgreiches Jahr bisher. Mit seinem Album im Januar ist er auf Platz 1 einfach gegangen, dann Feature mit Mero zum zweiten Mal schon, dann jetzt Luciano Feature im Sommer gehabt, auf Platz 2 gegangen mit Starboy und jetzt schon wieder ein Luciano Feature und dann auch noch Mixu MacLeod mit dabei. Also heftig, was bei dem so abgeht. Und lustig, weil wir letzte Woche auch schon über Reezy gesprochen haben und irgendwie ist dieser Song jetzt auch so, ne, letzte Woche Reezy auch komplett gefeiert, das Ding mit Levin Liam wirklich sehr, sehr geil, hab auch noch so einen Ohrwurm davon gehabt, aber irgendwie ist jetzt dieser Song mit Playboy Bunnies und auch die Art, wie Jazik rappt, eigentlich so für mich so ein guter Beweis nochmal, dass das einfach nicht so meine Musikrichtung ist und ich spreche Jazik kein Talent ab oder so, weil ich finde, der macht seine Sache richtig gut. Der hat auch irgendwie, ja, der hat was Eigenes aufgebaut so und ich habe da mega Respekt vor. Aber irgendwie habe ich jetzt auch gemerkt, bei dem Song feiere ich da Luciano mehr, wie er rappt, als Jazik mit seiner R&B-Nummer. So, wie sieht es bei dir aus?
Ja, Mann, ey, geht mir wirklich genauso. Also, ich habe es auch krass verglichen mit Starboy, weil das war ja wirklich ein crazy Hit. Also ich habe mal vorhin geguckt, der ist jetzt bei 26 Millionen Streams auf Spotify und das Konzept von Starboy, also wie der Song aufgebaut war, war ja so, dass Luciano die Rap-Parts übernimmt und auch wirklich hart rappt, also so wie man auch Luciano nur selten heutzutage noch hört, ja, so richtig geile Parts. Und dann kommt eben Jazik, der ja ein R&B-Sänger eigentlich ist, mit seiner, ne, mit seiner Special Sauce, mit seiner Stimme und sowas und singt dann dieses Starboy, doch ich bleib noch in der Hood. Irgendwie so, also dieses, wirklich so eine melodische Hook, die dir auch im Kopf bleibt. Und das war, fand ich, ein geiles Konzept. Und auch wenn das nicht jetzt mein Lieblingssong war oder sowas, kann ich voll und ganz verstehen, warum der Song so durch die Decke gegangen ist. Also wirklich richtig geil. Jetzt bei diesem Song, der ja eher, ich weiß nicht, jetzt nicht so Feature angegeben, aber so aus meiner Sicht ist quasi, ne, Starboy ist so Luciano featuring Jazik und das ist jetzt so ein bisschen Jazik featuring Luciano, so mehr oder weniger, ne, so auf dem Channel rauskommen und sowas, ja. Und dementsprechend hat auch Jazik den ersten Part, dann die Hook und dann kommt Luciano im zweiten Part und dann nochmal die Hook, ja. Und also so, ne, wenn ich sage, ich feiere Luciano für seine geilen Parts auf Starboy, dann muss ich mit derselben Logik sagen, dass ich den Part von Jazik auf diesem Song hier, auf Playboy Bunnies, einfach nicht gut finde. Ich finde den sehr austauschbar, da ist nicht ein guter Rhyme drin. Das ist halt viel dieses so, ja, du bist meine Riri, für heute Nacht bist du mein Bubu, weil sie weiß, ich bin ein Real G, will sie mit mir feinem Tourbus, yeah, I know you're coming with me, shake dein Butt, Baby, zeig mir deine Moves. Und weißt du so, es ist, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen fast schon so Luciano Biting mit diesem immer mal so eine englische Line so reingemacht und dann halt sehr, also dieses so, heute bist du meine Riri. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, ja, also diesen Part. Mhm. Und deswegen, es tut mir leid, aber wenn ich dieselben Maßstäbe ansetze, die ich nehme, um alle Songs hier in diesem Podcast zu bewerten, dann muss ich einfach sagen, ey, das ist kein guter Part. Also.
Ja, ich glaube, da ist auch bei mir so das Ding, so mit diesem Thema, so mit, was du schon gerade alles so gesagt hast, das finde ich so mittlerweile die Art von Songs halt übelst langweilig und kann ich nicht so viel mit anfangen. Trotzdem muss man insgesamt sagen, ne, also Starboy kam ja auf dem Luciano YouTube-Channel raus, dann haben die da das erste Mal zusammengearbeitet, das heißt, da war noch mal mehr Aufmerksamkeit drauf und ich habe mal geschaut, der Song ist damals, hat der 1,05 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden gemacht, also am ersten Tag gehabt, also etwas über 1 Million Streams. Hm. Und jetzt ist der Song ja auf dem Jazik-Channel rausgekommen, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass vielleicht weniger Leute auch von dem Song mitbekommen haben, plus ist es nicht mehr so dieses ganz Erfrischende, das, weißt du, so dieser Effekt, wenn zwei Rapper das erste Mal zusammenarbeiten. Und dafür finde ich eigentlich die Streams in den ersten 24 Stunden echt ganz gut, also 870.000, also knapp ja 200.000 weniger als bei Starboy, finde ich jetzt nicht so verkehrt, also eigentlich ganz gut reingestartet und bin mal gespannt, ob sich das auch in eine ähnliche Richtung wie Starboy entwickeln kann.
Ja, ich finde es eh immer so krass bei so Artists, die wir beide jetzt nicht so krass viel hören, wenn ich dann so die Zahlen sehe, wo die stehen. Ich habe gesehen, Jazik ist jetzt bei über 3 Millionen monatlichen Hörern und so krasse Erfolge, du hast es schon gesagt, Nummer 1 Album und alles Mögliche, ne? Irgendwie, das ist auch keine Unterstellung, no, überhaupt nicht, gell? Aber weil wir so oft auch schon so Rapperinnen vor allem hier im Podcast verteidigt haben, wo diese Industry-Plan-Vorwürfe kamen und sowas, ja, dadurch, dass man so wenig über Jazik weiß, krieg ich immer diesen Gedanken bei ihm im Kopf. Also man muss so wissen, ich habe mal geguckt, der kam so 2021, hat er so ein Reel veröffentlicht, so ein TikTok, wo er so auf diesen Song gesampelt hat von Stadt von Cassandra Steen und Adel Tawil, aber irgendwie mit Ich bau einen Plan für dich, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und das ging halt so viral, dann wurde er sofort von Universal Music unter Vertrag genommen. Der Sound passt halt wirklich, dieses R&B-Ding, so perfekt in dieses so Reezy, Luciano, Mero-Ding rein. Mit all denen hat er jetzt auch Features. Dann wird er halt immer so, also er pusht halt krass dieses so, ich bin der erste R&B-Sänger in Deutschland. Er bedient sich halt an den alten Samples von R&B aus den 2000ern, 90ern und so weiter. Und irgendwie dieses, also ich bin so gespannt, was man noch alles über diesen Künstler erfahren wird, weil er wirklich auch Massen bewegt. Seine Konzerte sind ausverkauft, er hat tolle Erfolge und alles, ja. Aber so, wir probieren hier ja alles so ein bisschen zu durchleuchten, ne? Und weiß nicht, mir fehlen da vielleicht noch so ein paar Infos, aber bei mir geht da immer so dieses Industry Plant Alarmlicht so ein bisschen an, wenn ich so von Jazik höre. No Unterstellung, einfach nur, wenn man die wenigen Infos, die man hat, nimmt und kombiniert mit dem schnellen Aufstieg, Features und alles, das ist so sehr subjektiv bei mir, ne? Aber ja, keine Ahnung, wollte diesen Gedanken einfach nur mal teilen hier.
Aber ja, kann ja auch sein, also nur, ne, wenn du irgendwie so deine eigene Sparte halt findest und das halt machst und man muss ja schon auch sagen, so viele gibt's ja nicht, die Musik machen, die er macht, dann glaube ich, hat man's auch, also dann haben halt auch Künstler Bock.
Werbung. Leute, es gibt neue Drinks von 9 Mile und Lennart und ich waren mehr oder weniger an der Entstehung beteiligt. Und zwar spreche ich von den Premixes. Das sind Ready-to-Drink-Mischgetränke. Und als wir beide in Paderborn die Kollegen und Kolleginnen von 9 Mile besuchen waren, kam auf einmal jemand rein mit einem Tablett und da waren ganz viele kleine Tests drauf von pinken Getränken. Wir haben probiert und haben gesagt, wow, Grapefruit. Und es hat damals schon richtig geil geschmeckt. Jetzt haben sie das Ganze noch weiter verfeinert und wir haben die 9 Mile Wodka Pink Rush. Das sind 330 Milliliter Dosen mit einem fertig gemixten Drink für eure nächste Party oder wo auch immer ihr hingeht.
Ja, und es gibt aber nicht nur Pink Rush, sondern es gibt auch noch 9 Mile Pornstar Martini, also Wodka Maracuja Premix. Bin ich maximal Fan von in letzter Zeit, weil es für mich eine erfrischende Variante ist, wie man Wodka noch so mischen kann. Also 9 Mile hat sich hier wirklich was Besonderes überlegt. Drinks, die man sonst nur in der Bar bekommt, jetzt auch easy to go in der Dose. Das Ganze findet ihr entweder im Späti eures Vertrauens, haltet mal die Augen offen, oder im MBG Amber Room, also online, könnt ihr euch beide Sorten bestellen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann gibt es das Ganze sogar als Bundle mit jeweils 6 Dosen von Pink Rush und 6 Dosen von Pornstar Martini. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes unter mbg-amberroom.com, könnt ihr das Ganze finden. Und jetzt geht's los mit dem Deutschrap Plus Podcast. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Mit dir zusammenzuarbeiten, so, ne? Also so ein Reezy, oder hat er mit Reezy überhaupt ein Feature?
Ja.
Okay. Ja, also Reezy, Mero, Luciano, ich denke so, die haben, das passt ja auch alles übelst gut. Also ich finde so, auf diesem Song hätte jetzt auch noch ein Reezy gepasst, hätte aber auch genauso gut noch ein Mero drauf gepasst. Aber es ist halt dann nicht so dieser Sound, den ich feiere. Also zum Beispiel wüsste ich, wenn dann Mero jetzt auf Playboy Bunnies einen Part hätte, dann wäre das nicht der Mero, den ich krass finde. So wie neulich bei seinen 64 Bars zum Beispiel. So.
Mhm.
Ja. Bei Mix und McCloud hat es mich auch gewundert, dass die, hatte ich so das Gefühl, okay, die sind jetzt so ein bisschen untergetaucht oder was, also irgendwie nicht mehr so häufig gelesen, und dann habe ich mal geschaut und habe tatsächlich gesehen, dass dieses Jahr eigentlich nur 2 Songs bisher rauskamen, wo die wirklich auch mit ihren Artistnamen bei Spotify mit den Profilen angegeben waren. Einmal Bowser und Chapo und dann Sido und Jamule vor ein paar Monaten. Also die haben sich dann aber auch immer so diese so wilderen Collabs auf jeden Fall rausgesucht dafür. Aber hat mich gewundert, dass die gerade zumindest macht es den Anschein, dass die nicht mehr so präsent insgesamt sind, dafür, dass die ja vor ein paar Jahren alles rasiert haben, gerade zu dieser Tilo-Zeit.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, also ich meine, vor ein paar Jahren war das ja wirklich so jede Woche ein neuer Hit irgendwie, ob mit Tilo oder ich weiß nicht was, die waren ja wirklich so Hit-Garanten. Ich habe jetzt aber häufiger schon gesehen, dass einer von beiden, MacLeod vor allem, den sehe ich häufig mit anderen bekannteren Produzenten, und ich glaube, die kochen da gerade was. Also irgendwie, ich weiß nicht, so neue Apache-Sachen oder so. Ich weiß nicht mehr, irgendwo habe ich das in so Stories gesehen. Mhm. Kein Plan, wo die gerade dran sind, aber ich glaube, da kommt bestimmt irgendwas.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die so mittlerweile auch labelmäßig so, glaube ich, haben die sich ja aufgestellt mit diesem Futura-Ding. Also weißt du, dass die auch andere Leute da in der Pipeline haben, die pushen, und die sind ja eh mega vernetzt, glaub teilweise auch MacLeod auch so Songwriting-mäßig und so. Aber gut, jetzt hast du Jazik ja ordentlich kritisiert, dann erwarte ich jetzt auch einen stabileren Part als Jaziks Part, let's go.
Ja, und ich habe schon im Intro gesagt, eigentlich ein Weltwunder, dass wir überhaupt diesen Podcast noch weiterführen nach der Aktion vom Wochenende. Und zudem on top habe ich dir mal einen Part geschrieben. Also noch ein Wunder mehr, dass der überhaupt rauskommt, aber ich drop den jetzt mal wie du die Bombe am Wochenende. Also heute gibt's einen Part für Lennart, mein Habib, ob Deutschrap oder Yoga, der Bre bleibt stabil. Lennart, mein Bro, er ist Tamso süß, sorry an die Girls, er bleibt anonym. Stuttgarter Wesh, dick im Geschäft, Podcast, Playboy, Big, Big Cash. Sein Riss so krass, der ist TÜV geprüft, für mich ein Chai, für ihn Früchtetee. Mach aus Deutschrap Plus jetzt ein Straßentinder, ja, nein, begründe, sie gibt Smile mit Zwinker. Spaß beiseite, schreibt im Part mit ein Lächeln, Deutschrap Plus Fam, ihr seid ein Blessing.
Krass, wild, wild. Ich hab gedacht, ich muss mich jetzt hier vor einem Diss-Track in Acht nehmen, nach den Ausschreitungen am Wochenende, aber hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier fast rot wäre.
Ja, es ist schon eine Weile rumliegen. Irgendwann kam mir dieses Tam so süß auf anonym und seitdem ist der Part gewachsen. Ja, Leute, top. Ihr wisst ja, wir schreiben hier diese Parts, ne? Das ist auch immer ein großer Aufwand hier, um einen kleinen Service an euch zu bieten, ein bisschen zusätzliche Unterhaltung, um die Follows für diesen Podcast zu pushen. Das heißt, wenn euch der Part gefallen hat, wenn euch der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann drückt doch gerne auf Abonnieren, egal wo ihr uns gerade hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr und es supportet auch den Podcast. Und damit genug der Eigenwerbung. Machen wir direkt weiter mit Upsilon, ein Künstler, den wir bisher noch nie dabei hatten, den vielleicht einige von euch auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben, Aber ich bin fest davon überzeugt, der ist ein Grower, der wird noch kommen, der ist krass vernetzt, der ist ein sehr cooler Typ, wie ich finde, und hat auch einen sehr eigenen Rap-Stil. Deswegen wollten wir den euch heute mal vorstellen. Und der Anlass dazu war nämlich auch, dass Ypsilon sein Album Haut wie Pelz gedroppt hat, mit Features wie Paula Hartmann, Blumengarten und mehr. Wer ist Ypsilon? Um mal diese Frage zu beantworten. Also er ist ein Rapper aus Berlin-Moabit, auch so einer der Berliner Stadtteile, die irgendwie im Rap so ein bisschen unterrepräsentiert sind, finde ich. Mal so auf so Kreuzberg, Mitte, was weiß ich was guckt. Ne? aus Moabit. Er hat türkische Wurzeln. Und seine Wurzeln und auch die Herkunft seiner Familie prägen eben sehr stark seinen Rap, den Inhalt seiner Parts und so. Man muss wissen, seine Familie bzw. seine Großeltern kamen damals als Gastarbeiter nach Deutschland. Und da gab es auch eine ganz tolle Doku, einen ganz tollen ZDF-Beitrag, wo unter anderem er, sein Bruder, aber auch seine Großeltern interviewt wurden. Und die erzählen eben von der Zeit damals, wie heftig das war, als sie nach Deutschland kamen, in den Fabriken arbeiten mussten, bei Siemens, bei Osram und so weiter. Und unter was für einem, ja, physischen, aber vor allem auch psychischen Druck sie damals standen, dass man eben keine Fehler machen durfte, sonst wurde man direkt gefeuert, man hatte keine Möglichkeit, die deutsche Sprache zu lernen, es gab auch keine Möglichkeit im Sinne von kein Angebot, aber auch kein, hey, irgendwie einen halben Tag in der Woche kriegt man frei, um die deutsche Sprache zu lernen. Und all diese Geschichte seiner Familie oder auch von der ganzen Einwanderergeneration irgendwie verarbeitet Ypsilon in seinen Texten. Und der ist auch, ne, wenn man, also so kann man schon mal hervorheben, so einer der gebildeteren Rapper, würde ich sagen, hat sein Abitur mit einem 1,2er Schnitt absolviert, hat dann an der Charité hier in Berlin angefangen, Medizin zu studieren und hat sogar, was ich richtig wild finde, ich kenne auch keinen anderen Rapper, der das hat, einen TEDx-Talk gehalten an meiner Uni, an der Uni Mannheim. Krass. Ja, und zwar zum Thema rassistische Normalität. Und ich finde, also ihr merkt, ich bin schon in love, ja. Also ich finde es wirklich toll, was er macht, ja. Aber ich finde auch gerade so in Zeiten wie heute ist es so wichtig, weil Hip-Hop steht nun mal für das Gegengewicht zu Rassismus und all diesen Bewegungen, die wir gerade haben. Und ja, viele droppen so ein Fick die AfD und sowas, aber dass jemand sich da wirklich so aktivistisch für einsetzt und das wirklich auch auf einer bisschen anspruchsvolleren Ebene behandelt und so. Das gibt's halt nicht so viel. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir so einen Künstler wie ihn haben. Und jetzt halte ich mal ein bisschen die Klappe und wir hören mal rein in seinen neuen Song, und zwar Ypsilon zusammen mit Chani 030, Friedensnobelpreis. Selbst, Gewalt ist keine Lösung, sagte mir ein Kopf mit Knie auf meiner Brust, unsere Necks sind nah, unser Lächeln ist jung, was ein Kopf sagt, Bruder, darauf wird dir nur gespuckt, kein Nobelpreis. War nur ein wenig Zeit, wo alles gut scheint und die Sonne auf uns. Meine Brüder wollen kein Friedensnobelpreis, meine Brüder wollen nur Frieden am Block. Paar Blocks, paar Hektar und so weit klein, meine Schwestern wollen nur Frieden im Kopf. Meine Brüder wollen kein Friedensnobelpreis, meine Brüder wollen nur Frieden am Block. Paar Blocks, paar Hektar und so weit klein, meine Schwestern wollen nur Frieden im Kopf. Und die Hunde schnüffeln wieder in mein Porsche rum, Abschnitt 53 und sie drehen mir meine Worte um. Und wenn ich abdrücke, ja, steh ich dazu dickerchen, großes Herz, doch die Brille schießt. Yes, Ypsilon zusammen mit Chani 030, Friedensnobelpreis, und mir gefällt einfach alles an diesem Song. Ich find's so nice. Erstmal so Ypsilon mit seinen Parts. Ich finde auch diese Pre-Hook übel geil gemacht, die man gerade gehört hat. Dann die Hook mit diesem Chorgesang gibt noch mal so ein Vibe auf diese, weiß nicht, der Part gibt mir so ein bisschen so Simba-Vibes auch, also die Hook meine ich, ja, so ein bisschen so Simba-Vibes. Mega. Aber dann eben mit diesem Chor noch im Hintergrund und dann dieser Twist, dass man den Song nicht einfach so gelassen hat, sondern gesagt hat, ey, da kommt dann so ein Chani mit so, ne, der kommt so ins Video rein mit OG Peso Shirt und rappt dann so ein Straßenrap-Part mit irgendwie die durchsuchen sein Auto. Das gibt nochmal so eine andere authentische Sichtweise auf dieses ganze Thema. Ey, ich find's genial. Richtig, richtig cool.
Hey, das ist richtig krass. Auch dieser Kontrast einfach, ne? Wie du es gerade schon gesagt hast, diese tiefe Stimme dann plötzlich von Chani 030 im Vergleich zu dieser hohen Stimme Epsilon Friedensnobelpreis, ja auch überhaupt kein cooles Wort. Also kein cool, weißt du, es ist ja kein Wort, was du eigentlich für einen Rap-Track verwendest als Titel oder so, oder was du irgendwie. Wenn du das liest, kannst du dir gar nicht richtig vorstellen, wie da die Hook sein soll. Aber die haben es ja geschafft, richtig, richtig, richtig krass rüberzubringen. Also ich finde, ich kann mir das jetzt sogar als so einen übelsten Trap-Song vorstellen, so, ne? Von diesem Friedensnobelpreis. So heißt es so mäßig, so in die Richtung. Also es ist echt gut umgesetzt, muss ich sagen. Und ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich gesehen, dass Paula Hartmann mit Epsilon Song rausgebracht hat. Und dieses Jahr ist echt Paula Hartmann bei mir wahrscheinlich. Ja, ich höre die Musik schon sehr, sehr häufig einfach insgesamt. Und da war ich aber so, ja, keine Ahnung, das ist halt auch echt manchmal so diese eigene Skepsis, die man immer hat, wenn man irgendwie Künstlernamen liest, den man noch nicht kennt oder so. Da war ich irgendwie schon so voll abgeneigt im Voraus und war jetzt auch mega gespannt darauf, was dieser Song kann, ne? Und ich muss sagen, hier hat mich jetzt aber Epsilon übelst überzeugt und ich habe aber auch diesen Paula Hartmann-Song nie so eine richtige Chance gegeben. Und ey, es ist schon richtig, richtig stark, muss man sagen.
Ja, ich find's halt auch krass, weil normalerweise ist es übel schwer, wenn man so diese politischen Texte hat oder Texte, die irgend so eine Aussage haben, das zu kombinieren mit einem Song, der sich am Ende auch gut anhört. Oft ist es so eine bisschen Entweder-Oder-Entscheidung, ne, mache ich jetzt so einen Party-Hit oder mache ich sowas, was voll die Message hat. Und ich finde, er hat da jetzt echt einen coolen Weg gefunden, das zu kombinieren. Ja, also für mich hat eben beides so einen Haken. Also ja, richtig, richtig starkes Ding.
Und man muss halt auch sagen, dadurch, dass er so eine außergewöhnliche Stimme hat, könnte ich mir vorstellen, dass der halt gut als Feature bei sehr vielen Rappern auch funktioniert. So, ne? Also um dieses Kontrastding, weil viele haben ja so die Stimmlage von einem Chani 030 und dann ist es halt mega besonders, wenn du halt so eher dieses hohe Ding hast. Du hast auch schon Simba-Vibes angesprochen. Bei mir war auch so dann, also Simba zu 100% dachte ich auch so. Und dann habe ich auch gedacht, okay, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen so Young Kaffer Küçük Efendi-Vibes, so ein bisschen, ne? Nicht ganz so hoch, aber ein bisschen in die Richtung.
Stimmt. Ey, die Brees kochen gerade auch was. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber da kam jetzt so ein Trailer raus und irgendwie bald kommt von denen ein neues Album. Ich habe mir jetzt keine Notizen dazu gemacht, deswegen muss ich alles jetzt so aus meiner Erinnerung so rausholen, aber da war irgendwie so ein Satz, wo wie so ein göttliches Wesen ihnen so Tipps gibt und so sagt so, ey, legt eure Zensur ab. Also klar haben sie schon oft mit diesem Element gespielt, mit dieser Demaskierung, aber wer weiß. Also vielleicht treten sie jetzt echt nach ihrer ersten Tour, wo sie das erste Mal die Crowd gesehen haben, das erste Mal den Kontakt zu den Fans hatten, diese Liebe gespürt haben. Vielleicht hat das doch bei ihnen irgendeine Veränderung hervorgerufen und sie legen jetzt doch die Masken ab.
Ey, dieser Trailer war auf jeden Fall schon ein halbes Movie, so deswegen bin ich schon sehr gespannt darauf, was da kommt. Vor allem, nachdem ja bisher immer so häufig nur mit animierten Sachen auch gearbeitet wurde, ne? Also in den Musikvideos deswegen. Also bin da sehr hyped.
Ja, Mann. Und ein letzter Punkt, den ich noch habe zu Epsilon und ne, der jetzt auch in so eine andere Richtung mal reingeht. Wenn ihr mal schaut, dieser Song wurde produziert von Aman und Basasian. Und zu beiden gibt es eine spannende Info. Und zwar, Aman ist tatsächlich der Bruder von Epsilon. Also das ist eben auch so sein Stammproduzent. Und es gibt eben schon so ein paar Dokus, unter anderem das, was ich gesagt habe, diese ZDF-Doku, dieser ZDF-Beitrag über Epsilon, wo auch seine Großeltern dabei sind. Da sieht man dann auch Aman und die sprechen so darüber, wie irgendwie, ne, er hat so ein Part eingerappt, dann kommt er irgendwie nach Hause, ich weiß nicht, von der Schule oder irgend von der Uni oder was weiß ich was, und hört dann so aus dem Zimmer von seinem Bruder, wie der gerade so seine Mucke am Mixen ist und sowas, die wohnen auch zusammen. Also irgendwie so geile Nebeninfo irgendwie zu Epsilon. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, weil du eben schon gesagt hast, dass Epsilon gut als Feature-Part funktioniert aufgrund seiner Stimme und auch zu dem zweiten Produzenten dieses Songs, und zwar Basasian. Basasian ist aus meiner Wahrnehmung halt immer so der Haftbefehl-Produzent, ne? Der hat auch viele andere Sachen gemacht, aber irgendwie halt so ganz bekannt eben Haftbefehl-Produzent für diesen düsteren Sound. Und jetzt bringt Basasian ein eigenes Album raus und ein Produzentenalbum, das wirklich seinesgleichen sucht, wenn man sich mal diese Feature-Liste anguckt. Insgesamt sind es 14 Songs. Er hat heute erst diese Feature-Liste bekannt gegeben und Ich lese mal die Artists vor, also er ist, wie gesagt, Produzent, dementsprechend ist auf jedem Song irgendjemand, der halt dann der Hauptinterpret ist oder halt mehrere, die Hauptinterpreten sind. Also, erster Song ist mit Schmidt, zweiter Song ist mit Absilon und Sufjan. Da haben wir unseren Kontrast, von dem du gerade gesprochen hast. Dann kommt Blumengarten und Trettmann, auch wilde Kombi. Dann kommt noch mal ein Song mit Schmidt, Haiti, Brutalismus 3000, was komplett crazy ist, weil es sind so Techno-DJs eigentlich, aber so ein bisschen härterer Sound auch. Soli, Neuromoon und Tarek KZ, dann noch mal Blumengarten und Casper, Simba, noch mal Absilon, diesmal zusammen mit Levi Liam, wird, glaube ich, auch geil. Dann kommt noch mal Soli, Miss Platinum und dann OG Kimo zusammen mit Schmidt. Und das, was eben das Besondere ist, ist das, was nicht auf dem Album ist, und zwar Haftbefehl. Also irgendwie komisch, dass der Hausproduzent von ihm so ein Album macht und dann aber nicht mal einen Song zusammen mit Hafti hat.
Ja, und mich wundert es jetzt schon ein bisschen, dass so viele Namen dann doppelt vorkommen auf der Feature-Liste. Also, weil es hat ja schon so eine ganz gewisse Richtung. Zum Beispiel hast du ja gerade auch Blumengarten vorgelesen. Das ist ja auch noch das andere Feature neben Paula Hartmann und Chani 030 auf dem neuen Absilon-Album. Also, es ist so voll... Ja, so eine Richtung insgesamt.
Ja.
Krass. Ja. Aber bin gespannt. Eine völlig überraschende, wilde Meldung oder was bei mir im YouTube-Algorithmus aufgetaucht ist am Freitag, ist Moneyboy Wrap-Up 2024. Also eigentlich so eine Art Jahresrückblick von Moneyboy, der aber jetzt Anfang Oktober erschienen ist. Obwohl das Jahr naja wirklich noch 3 Monate hat, kann man natürlich sagen, ey, dieses Jahr ist schon sehr, sehr viel passiert. Ganz den Hintergrund habe ich noch nicht gecheckt, warum das jetzt rausgekommen ist. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, vielleicht habe ich es auch vergessen, weil es ist schon ein paar Jahre her, dass der letzte Teil rauskam, aber es gab mal so eine Art Tradition, dass Moneyboy häufiger so ein Wrap-Up veröffentlicht hat. Wenn ich jetzt alles auf dem Schirm habe, dann schon in den Jahren 2015, 2017, 2019 und 2020, wo es dann auch sehr viel um Corona und so ging. Mhm. Und seitdem ist meines Wissens aber nie wieder so ein Wrap-Up erschienen. Und jetzt ist das Ding aber da. Und auch schon in den vergangenen Teilen war das häufig auch so, dass jetzt nicht irgendwie nur Deutschrap zusammengefasst wurde, sondern auch sehr viel, was in den USA abgeht. Also über Rap-Beefs dort oder jetzt zum Beispiel auch die ganze P. Diddy-Story hat Moneyboy natürlich aufgegriffen, aber halt auch so Ereignisse wie Donald-Trump-Attentat oder es geht um Basketball oder auch Super Bowl kommt drin vor. Und ich muss sagen, eigentlich ein sehr geiles Storytelling-Ding, vor allem, weil wir kriegen ja eh alles jede Woche mit, was in Deutschland passiert. Und USA verfolge ich aber insgesamt nicht so sehr und Moneyboy hat da aber anscheinend echt eine ganz gute Übersicht. Und bringt das, finde ich, auch mit einer sehr guten Art und Weise rüber. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter quatschen, hören wir einfach mal rein, wie sich Wrap-Up 2024 anhört. Das dann in echt getan, lange Rede, kurzer Sinn, rest in peace, return to Quan. Dieser Mois, der verlor seinen Verstand. Mein Homie rief mich an und sagte, Mois ist außer Rand und Band. Er crashte out every day und zwar the worst way. Vielleicht sollte er nicht gleich, sondern einfach mal in die Church gehen. Jesus, we need help, somebody save us. Cloud chasing heutzutage ist outrageous. Social Media und all die anderen Pages. Es ist too much, vielleicht geh ich back to Pages. Aber andererseits, maybe lieber not. Denn viele Pager explodierten dort im Libanon. Drizzy Drake leakte seine Anaconda Snake und droppte 100 Gigabytes. Come on man, we need a break. Crody, vielleicht ist dieser Dude out of touch. Im Lexikon sieht man sein Picture unter doing too much. Ich bin die Rhymes am droppen. Rap Up 24 kommt jetzt aus deinen Boxen. Stefan Raab, er kam zurück, um öffentlich eine Frau zu boxen. Manche Dinge kann man sich einfach nicht ausdenken. Trotzdem gibt es Leute, yes, die dem Dude dafür... Moneyboy Wrap-Up 2024 war jetzt ein ziemlich langer Ausschnitt, liegt einfach daran, dass es auch sehr schwer war, überhaupt in diesem Song von Moneyboy ja die Themen rauszupicken, die dann auch wirklich was mit Deutschrap oder ne, Deutschland zu tun haben, weil es wirklich sehr viel auch um die Sachen in den USA ging. Und kurz zusammengefasst, es geht um Mois, Stefan Raab, Sylt und Bauchbeinepo kommt vor. Und ich glaube sonst nichts aus Deutschland, aber bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, erstmal meine Frage an dich, Sherwin. War dir diese Wrap-Up-Reihe ein Begriff oder wurdest du da jetzt auch überrascht von Wrap-Up 2024?
Ehrlicherweise auch. Und dabei höre ich eigentlich ab und zu mal Moneyboy so, ne? Und habe auch ein paar Songs in meinen Playlisten, aber irgendwie dieses Wrap-Up war mir noch gar kein Begriff. Aber umso mehr war ich jetzt begeistert, was er da gedroppt hat, weil es echt auf so eine unterhaltsame Art und Weise so die wichtigsten Rap-News des Jahres international zusammengefasst in einem Song. Ich habe auch einen Kommentar, also die Kommentare unter Moneyboy-Videos sind ja eh immer richtig witzig und da stand so das einzige Nachrichtenmedium, dem man noch vertrauen kann.
Bei der ganzen Lügenpresse, ja.
Wirklich. Nee, echt geil.
Ja, ich finde, der Beat ist auch richtig, richtig, kommt richtig stark rüber und ey, der Moneyboy hat halt echt geile Lines und Vergleiche mit drin und aber so, dass man es auch irgendwo halt ernst, also es ist so eine unterhaltsame Art und Weise, aber nicht so zu sehr ins Lächerliche gezogen, ja. Sondern halt auch viel Real Talk irgendwie mit dabei. Was war das jetzt auch am Ende so mit diesem, kannst du dir nicht ausdenken, dass es Stefan Raab zurückkommt, um eine Frau zu boxen, ne?
Ja,
also tatsächlich halt auch so eine Sache, die man ja jetzt häufig auch danach dann so gehört hat in der Kritik so, von wegen so, ey, der ist jetzt 10 Jahre weg und das Comeback ist dann wirklich so ein Boxkampf, so, ist das wirklich, oder ist das das, was dem deutschen Fernsehen gerade fehlt, so um das irgendwie wieder in Schwung zu bringen?
Ja, ich find's auch krass. Ich muss sagen, als wir letztens darüber gesprochen haben, dass Stefan Raab jetzt zurück ist und dann hattest du noch so ein bisschen erzählt, worum es in seiner neuen Show geht, dieses, du gewinnst hier nicht die Millionen. Da habe ich schon so gedacht, so, boah, weißt du, ich hatte so erzählt, ich bin so TV-Total-Fan und das feiere ich halt und so die anderen Sachen gar nicht. Ich habe mir auch bis jetzt ehrlicherweise noch keine Show davon angeschaut, aber ich habe so 5 Videos in meiner später ansehen Playlist auf YouTube, die alle so Stefan Raab Comeback, war es doch ein Flop und so. Und ich muss sagen, irgendwie, als ich so das erste Mal gehört habe, Stefan Raab kommt zurück, habe ich mich so krass darüber gefreut und gedacht, okay, das changed jetzt richtig mein Leben so, ne? Und jetzt irgendwie so gar nicht, muss ich sagen, weil nur Boxkampf und jetzt diese Show so, ist nichts, weißt du? Irgendwie so witzig, dass er das nochmal so aufgefangen hat.
Safe. Ja, ich weiß, ich krieg dann halt manchmal so Ausschnitte, irgendwie, keine Ahnung, war glaube ich irgendwie so ein Sketch, dass er auf so einer Bank sitzt und neben ihm so ein alter Mann sitzt und irgendwie sowas wie so China-Nudeln aus so einer Box isst oder keine Ahnung was, ne? Halt irgendwas, so ein Imbiss. Und dann Stefan Raab halt immer näher rückt und halt irgendwie auch dann eine Gabel dabei hat und aus der Box isst, so. Und ich weiß nicht, also irgendwo kann ich so verstehen, dass einem das, glaube ich, auch so Nostalgie-Vibes
gibt. Das war der Joke jetzt.
Also er isst dann halt so und der Mann ist halt natürlich verwirrt deswegen und er geht dann halt immer wieder mit der Gabel rein, so. Und keine Ahnung, also es ist halt alles genauso darauf angelehnt, wie es halt damals war. Und ich kann schon verstehen, dass es manche Leute abholt aus diesem Nostalgie Ding halt so, ne, weil sich irgendwie dann halt genauso wieder sich fühlt wie halt vor 10 Jahren, weil wirklich kein Unterschied zu merken ist. Aber irgendwie entwickelt sich ja Gesellschaft und auch die Art von Humor weiter. Ja, ich weiß nicht genau, ob Stefan Raab damit so krass gut fährt, so.
Ja.
Die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, haben mir manchmal auch echt so ein bisschen so ein Cringe-Ding gegeben, wie so neulich Mario mit diesem Kaufland-Rapper, so, weißt du, wo der so verarscht wurde, obwohl dieser Kaufland-Rapper mega, mega gut ist. Und dann macht Stefan Raab so einen auf so 2010, wir müssen jetzt Deutschrap verarschen im Sinne von, ihr macht ja alle Gangster-Rap und tragt Baggy-Jeans und seid ihr Gangster. Weißt du, so, das ist doch so, das ist so wirklich dieses Stand-Up-Comedian-Level von 2010.
Ja, oder halt so dieses Mario-Bart-Ding so ein bisschen.
Ja.
Also, ja. Naja, okay, kommen wir mal zurück zu Rap Up 2024. Ey, ich find's so, also das Erste, worüber ich lachen musste, weißt du noch, als wir neulich den Song Bon Voyage 2 von Miami Yassin hatten und ich so ein Part vorgelesen habe, wo Miami Yassin so das Wort Schabernack benutzt und es so voll komisch ist, Miami Yassin dieses Wort so aussprechen zu hören und dann beginnt Moneyboy sein Wrap-Up 2024 mit 2024 gab es sehr viel Schabernack, also so mit so Ding. Und dann, aber geil geflohen, sagt dann Lil Yachty, zeigt Drake, wie man appliziert den Nagellack. What the fuck, was geht da denn ab? Es kam raus, dass Diddy 1000 Flaschen Babyöl im Lager hat. Also er rappt so krass, quasi, dass mit diesem Babyöl ist. Also diese ganze P. Diddy-Sache komplett, ist einfach das Thema, aber so dieses so Schabernack auf Nagellack auf Lager hat. So, also die Parts geil sind auch geil, obwohl die sich so holprig anhören ein bisschen. Was ich auch spannend fand, war so Moneyboys Take auf Kendrick Lamar. Also ist jetzt so ein bisschen Ami-Richtung, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es war irgendwie so, dass Lil Wayne anscheinend so die Halftime-Show vom Super Bowl machen sollte und dann aber irgendwie da rausgeflogen ist und statt ihm macht jetzt so Kendrick Lamar das, ne? Und dann rappt halt Moneyboy, Lil Wayne wird nicht performen bei der Halftime-Show vom Super Bowl. Ich glaube, es ist einfach einmal Zeit, dass sich der Dude erholt. Stattdessen wird uns dieser Kendrick wieder aufgedrängt. Es fühlt sich nicht organic an. Ich glaube, es gibt einen bigger plan. Der Jigga Man, also Jay-Z, Er ist der Guy, der das decided hat. Ein petty Dude, der früher Lil Weezy schon beneidet hat. Auf einmal ist dieser Kendrick jetzt the greatest. Doch in real life hat niemand Tracks von Kendrick in der Playlist. Also so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich so sagen soll, ja, aber ich selber höre halt nicht viel Kendrick Lamar. Ich weiß, es gibt Leute, die viel hören, ja. Aber ich find's auch krass, weil ich immer so denke, so, ah, okay, ja, okay, wenn ihr sagt, Kendrick ist so der größte Rapper aller Zeiten, so, okay, dann wird es schon stimmen, ja. Aber so, ich höre es halt nicht, ich höre halt eher Drake oder ich höre halt, weiß nicht, so, ne, eher so die Sachen, halt früher halt so krank, ne, so 50 Cent und so war, aber so andere Zeit, ja, aber so jetzt von dem, was aktuell halt so gehört wird, bin ich jetzt nicht so der größte Kendrick Lamar-Fan und finde es dann aber krass, dass so jemand wie Moneyboy, der so krass mit dem Ami-Rap verbunden ist, so eine Line droppt, wo er ja auch so ein bisschen dieses so, nicht Industry-Plant-Ding, aber ja, schon so ein bisschen, schon. Also, ne, so ja. Droppt, also, fand also, ich auch ein spannender
die gleiche Part. Verschwörung wie du bei Jazik, ja.
True.
Ja, ich habe mir dann auch aus Interesse, weil das halt, wie gesagt, völlig an mir vorbeigegangen ist, habe ich mir auch mal alte Teile angehört, bin da noch nicht ganz durch damit, aber der meistgeklickteste Teil ist aus 2019, Wrap Up 2019, damals halt auch mit Musikvideo, das fehlt ja jetzt hier leider. Und da war eine Line, die ich mir da mal rausgeschrieben habe, auch weil es geil ist, dann nochmal so zurückgeworfen zu werden in der Zeit, was damals eigentlich so abging. Shindy droppte einen Song mit Shirin David, aber Shirin meinte, ey, das ist nicht okay, Kid. Also musste er den Song dann erneut releasen. Das ist der Grund, warum die beiden auch noch heute beefen. Dame. Influencerinnen spitten Rhymes. Loredana aus der Schweiz, ihre Single ging Platz 1. Props. So, krass. Also auch wild, ne? Damals halt einfach Shindy, Shirin David, Afalterbach-Gate. Danach mega Beef gehabt und auch Loredana damals halt gerade irgendwie erst am Start gewesen und neu gewesen im Game.
Ja, witzig. Ich muss sagen, also Moneyboy echt auch so ein richtiger Charakterkopf, so den gibt's nur so einmal, irgendwie teilweise so voll cringe. Ich habe letztens irgend so einen Tweet von dem gelesen, wo ich mir dachte so, what the fuck? Und irgendwann jemand nur so kommentiert, ey, du bist über 40 Jahre alter Mann, so chill mal dein Leben. So, manchmal hat der so diesen Grind und manchmal ist der aber so voll den Real Talk am Spitten und sowas irgendwie. Also Moneyboy kann man echt nur froh sein, dass es den gibt, dass der die ganze Zeit so durchzieht. Fand ich auch spannend, als ich das Interview mit Haiti hatte, die kennt ihn ja persönlich, die war schon, also es war nicht so krass, die war so bei ihm zu Hause und hat so mit ihm gechillt. Es ist so eine Grenze, die so niemand, den ich kenne, überschritten hat, dass er so bei Moneyboy zu Hause war, weißt du? Und die meinte so, ja, ist das echt, ist es echt, was er macht oder ist es, ne, irgendwie aufgesetzt und so? Und sie meinte halt so, ey, das Ding ist, das ist so alles real, der ist wirklich so, der ist auch privat so, aber der checkt so, dass es auch witzig ist. Also so, weißt du, der checkt alles, wie alle über ihn reden und so, der checkt das zu 100%, aber trotzdem ist er das einfach.
Also ja, aber so kann ich es mir auch richtig gut vorstellen irgendwie.
Ja.
Weil ich denke mir, das muss ja auch ultra anstrengend sein, wenn das alles immer nur aufgesetzt wäre, weißt du?
Ja.
Vor allem, weil der ja auch so twittert und so. Also, weißt du, da musst du immer in diese Rolle dafür schlüpfen. Permanent immer das Faschingskostüm anziehen und das ist eigentlich die gute Überleitung fürs letzte Thema, oder?
Ich musste eben schon so random lachen während dem Moneyboy-Thema, aber nur, weil ich meine Notizen hier gesehen habe zu unserem nächsten Thema. Und zwar, es geht um Anna Maria und Bushido. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, was die beide da so dazu bewegt hat, diese Story zu posten, beziehungsweise eigentlich nur Anna Maria. Ja, also nur sie hat diese Stories gepostet, ja. Es geht um das Sexleben von Bushido und Anna Maria. Und irgendwie hat sie so, die ist, hat ja eh so einen wilden Story-Modus drauf, dass da immer so, ne, so halbes Bones-Level, dass da immer so 1000 Stories sind. Hauptsächlich Content über ihre Kinder. Jetzt ging es aber mal in eine ganz andere Richtung. Es gab so ein, sie hat so eine Fragerunde gemacht, dann hat er eben mehrere Fragen beantwortet. Angefangen mit nicht ganz so heftigen Sachen. Sie wurde gefragt, wie sie zu Fußfetisch steht. Hat sie gesagt, findet sie harmlos, wäre eher auf Dauer, aber ein bisschen zu anstrengend. Was auch immer. Dann ging es auch darum, wie sie mit Sex nach den Geburten umgegangen ist. Da hat sie erzählt, dass sie normal immer so diese 4 Wochen abgewartet haben. Danach ging es aber dann richtig zur Sache. Also immer, also so, ne, irgendwie Unterwäsche gekauft und habe mich mit Anis zum Sex verabredet. das ist so geil, ja. Wir kommen gleich zu den richtigen Bängern, ja. Genau, hat auch beantwortet, Sex während der Schwangerschaft hatten sie auch die ganze Zeit gehabt. Und dann kam die Frage, ist Analsex bei euch auch ein Thema? Und sie schreibt, heute Morgen, heute erst gehabt, mögen wir beide gerne, Doppelpunkt, Klammer zu, also so ein Smiley. Dann kamst du die nächste Story, ich bin gestorben. Ist es bei dir nach dem Analsex auch so, als hättest du einen kleinen Einlauf bekommen? Und sie kommentiert, na, ich sag mal so, hätte ich heute auf dem Reitstall niesen müssen, wäre es schwierig geworden.
Also,
don't get me wrong, ne? Ich finde, man sollte offen über Sex reden und alles, ja. Aber irgendwie hat das so bei Bushido und Anna-Maria immer so den Vibe, als ob halt so Eltern reden, ja. Irgendwie so, man muss auch sagen, sie hat einen Sohn, der ist 21, ne? Und die droppen halt so Sachen. Die Kinder sind jetzt auch nicht so jung, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn jetzt so, keine Ahnung, so Bones und Mary denselben Talk hätten, wäre so, okay, das ist so deren Ding, ja. Aber so Bushido und Anna-Maria gibt dir so Feelings, als ob so deine Eltern gerade über
Safe,
das
ja.
reden. Das ist
ja,
so
ja,
komisch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, so wie du sagst, ne, so Offenheit ist da ja auch nicht schlecht, beziehungsweise kann das ja auch jede Familie so handhaben, wie man will, ne. Da ist ja jeder auch anders aufgewachsen. Ich denk bloß, es gibt ja so einen Unterschied zwischen so, natürlich musst du nicht deinen Kindern erzählen, dass der Storch die Babys bringt oder sowas, ne. Man kann ja schon irgendwie darüber aufklären, aber es gibt ja irgendwie, das sind ja so andere Extreme sozusagen, wenn du irgendwie darüber sprichst, was für Nachwirkungen der Analsex haben kann, wenn du irgendwie am nächsten Tag beim Reitstall bist, oder irgendwie denke ich mir da manchmal auch so, keine Ahnung, muss das wirklich die Öffentlichkeit wissen, so
ja.
diese Sachen?
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, du sprichst offen über Sex in deiner Partnerschaft,
genau.
oder ob du sagst, du sprichst öffentlich über den Sex in
ja,
deiner
ja,
Partnerschaft.
Ja.
Weißt du, bei dem einen sehe ich ganz klar den Benefit, bei dem anderen nicht wirklich, keine Ahnung. Aber wer
ja.
weiß, was die gerade am Kochen sind. Vielleicht kommt der bald irgendwie so im Bett mit Anna-Maria und Bushido 2.0 und dann wird es irgendwie anders spicy oder so, wer weiß.
Ja, Bushido hatte ja mal vor ein paar Jahren, 2014 kam das Lied Sterne mit Shindy raus und da gab es ja auch eine Line, die ging, du wirst in Berlin in dein wie Wovereit. Und diese Line könnte ja, wenn Bushido jetzt nochmal irgendwann Musik rausbringt, bisschen abändern in du wirst in Dubai in dein So, das würde sich ja jetzt anbieten. So, ey, ich habe auch ernsthaft am Anfang gedacht, dass, also so von wegen so Chat ist das real, ne? Also
ja,
so,
ja.
Ich habe das auf Twitter gesehen, dachte so, ey, das wurde irgendwie reingefotoshoppt von, also halt Klassiker bei Twitter so eigentlich. Und dass das alles wirklich so passiert ist und so geschehen ist, ja, schon witzig.
Ja, vor allem, also ich habe dann auch, das war natürlich so ein Meme-Twitter-Ding, was ich dann dazu gesehen habe, wo es irgendwie so darum ging, dass halt, dass so Bushido die ganzen Antworten geschrieben hat oder sowas und sich so dachte, so alter geil, wenn das jetzt alle erfahren und sowas, ne? So von wegen so, klar habe ich Analsex mit Anis jeden Tag und so, weißt du? Und irgendwie so war es ja wahrscheinlich nicht, aber ich meine, die hängen ja den ganzen Tag zusammen ab und die sind jetzt nicht so dieses Couple, so beide zwar Influencer, aber die machen so ihr eigenes Ding, sondern also so bei so einer Story haben die ja 100% darüber gesprochen, so was posten wir jetzt, auf welche Frage antworten wir, wie. Also ich kann mir wirklich also eher vorstellen, dass so Anis dabei saß, als dass er nicht dabei saß, weißt du. Dann hat es so einen anderen Vibe, wenn du dir so vorstellst, wie die beide so diese Runde beantworten. So, hatten wir gerade eben erst gehabt.
Ja, ich kann es mir aber auch so gut vorstellen irgendwie, wie Bushido daneben sitzt und dann so seine dreckige Lache so hat, weißt du. So die, dieses, so, wenn er so ein bisschen aufgesetzt ist. Ja, ey, es gibt irgendeine neue Serie von Bushido. Da ist er so, ich habe es vorhin auf TikTok nochmal vorgeschlagen bekommen. Ich check noch nicht ganz genau, was das ist, aber da ist er irgendwie mit so einem Anfang 20-jährigen, Mitte 20-jähriger Frau ist er da. Und die haben irgendwie so eine Challenge, dass die so in Dubai eine Immobilie verkaufen muss, ein Haus verkaufen muss. Und irgendwie muss die irgendwie Bushido da so mäßig so beeindrucken, halt so, also Bushido gibt ihr halt immer so Feedback, wie sie so Sachen machen soll. Und sie hat dann halt so einen TikTok oder ein Reel gedreht und zeigt ihm das. Und Bushido lacht sich halt den Arsch ab darüber und sagt so, ey, ganz ehrlich, das ist zu unseriös, das kannst du nicht bringen, so das. Damit wirst du dieses Haus nicht verkaufen, damit wirst du die Immobilie nicht verkaufen. Und dann sagt sie so am Ende so, ah ja, ich muss dir was gestehen, ich habe das Ganze schon gepostet. Und irgendwie ist es so voll das wilde Format, ich habe das gar nicht mitbekommen, was da abgeht.
Ja, ich glaube, es gibt so eine neue Serie bald. Es in Amerika oder auf Netflix generell gibt es ja so mehrere Erfolgsserien, wo Leute so Luxusimmobilien verkaufen. Und ich habe dazu neulich einen Trailer gesehen, dass das sowas sein soll, nur eben mit deutschen Protagonisten in Dubai. Hm. Also junge Leute, die dort Immobilien verkaufen und auch so ein bisschen von wegen, ey, wenn du das gut machst, dann wirst du halt wirklich Millionär oder Millionärin. Ja, also so, ne, das ist so ein bisschen so der Vibe von der Sendung. Und ich wusste nicht, dass Bushido da mitspielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwie so mit dabei ist und dann so, ne, die irgendwie auch ihm was verkaufen müssen, weil es ja so irgendwie selber Kosmos ist und Dubai und er ist ja eh auch so Immobilien, ne, Leute, ich meinte ja noch, hat Flairs alte Butze gekauft und sowas, ja. Also,
aber ja, jetzt macht es auch nochmal mehr Sinn, also dieses Ganze mit so Immobilienlizenz und so, wenn der jetzt wirklich da in dieser Serie da der Mentor jetzt ist für so eine jüngere Immobilienmaklerin und so, ja, verrücktes Stimmt. Konzept, verrückt, ja. Wo Bushido jetzt als nächstes mitspielt, ja.
Okay, so, wir sind durch für heute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch gerne diesem Podcast oder hinterlasst eine gute Bewertung, da freuen wir uns natürlich und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr auch tägliche Deutschrap-News nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall Deutschrap-Plus auf Instagram abchecken, da posten wir jeden Tag aktuelle News, witzige Stories, witzige Reels und so weiter. Checkt das gerne mal ab. Und yes, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut.